Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Also, bevor wir richtig reinstarten, ganz kurze Transparenzinfo für dich. Unsere heutige Analyse wird von einer KI angetrieben. Aber keine Sorge, die Einsichten, die historischen Fakten und die Muster, die wir hier für dich entschlüsseln, die basieren alle auf absolut echten, tiefgründig recherchierten Quellen.
Genau. Und heute nehmen wir uns wirklich ein Thema vor, das dein Verständnis von Texten, die unsere Kultur seit Jahrtausenden prägen, ziemlich auf den Kopf stellen könnte. Wir stützen uns dabei auf ein Buch von einem Autor namens Christoph.
Mhm.
Und der hat sich extrem intensiv mit dem Alten Testament auseinandergesetzt. Genauer gesagt, mit den Passagen, die traditionell immer wieder gegen Homosexualität ins Feld geführt werden.
Und das ist ja kein theoretisches Nischenthema. Naja, das hat ja ganz reale Konsequenzen. Also, denk nur mal drüber nach, wie oft du diese spezifischen Bibelstellen schon in Diskussionen gehört hast. Die haben moderne Gesetze geformt, die spielen in der Politik eine riesige Rolle und...
Und sie verursachen tiefe Risse in Familien.
Absolut. Deshalb richtet sich Christophs Buch auch ganz explizit an LGBTQ-Christinnen und Christen, an deren Eltern, Freunde und Gemeindemitglieder und, ganz wichtig, auch an konservativ Denkende. Die Mission ist quasi, durch extrem präzises Hinschauen einfach mal den Raum zu öffnen, um die eigene Position zu überdenken.
Richtig. Und vielleicht eine annehmendere Perspektive einzunehmen. Wir machen heute sozusagen den ersten Teil einer Reihe dazu. In der ganzen Debatte geht es eigentlich immer nur um etwa 7 Bibelstellen.
Nur 7?
Ja, 4 im Alten Testament und 3 im Neuen. Und heute sezieren wir uns mal die 4 alttestamentlichen Texte. Und wenn wir da das historische Fundament freilegen, sehen wir, dass die ursprünglichen Baupläne etwas völlig anderes zeigen, als wir heute glauben.
Okay, lass uns das direkt mal auspacken. Ich würde sagen, wir fangen mit der Geschichte an, die wahrscheinlich jeder kennt. Sodom und Gomorra.
Mhm, der Klassiker.
Das Wort Sodomie kommt ja direkt daher und ist quasi so das ultimative historische Schlagwort in dieser ganzen Debatte.
Ja, über Jahrhunderte hat sich das extrem verfestigt, also den Namen Sodom untrennbar mit Homosexualität zu verbinden. Diese Erzählung aus Genesis 18 und 19 wurde immer wieder zur Verfolgung herangezogen. Aber Christoph zeigt in seinem Buch detailliert, dass das auf einem kolossalen Missverständnis beruht.
Okay, wow. Wie meinst du das?
Um das zu verstehen, müssen wir uns den antiken Kontext ansehen.
Also, stell dir vor, du lebst in der Antike. Irgendwo in einer lebensfeindlichen Wüste. Es gibt logischerweise keine Hotels.
Genau.
Wenn du reist, bist du absolut darauf angewiesen, dass dich irgendjemand aufnimmt. Gastfreundschaft war damals ja nicht einfach nur nett, sondern das war eine Frage von Leben und Tod, oder?
Das ist der absolute Schlüssel zu dieser Geschichte. In Kapitel 18 besuchen Gott und 2 Engel in Menschengestalt Abraham und Sarah. Und die beiden empfangen diese Fremden mit größter Großzügigkeit.
Mhm.
Sie repräsentieren quasi das absolute Ideal der Gastfreundschaft. Kurz darauf, in Kapitel 19, reisen diese Engel weiter nach Sodom. Und da treffen sie auf Lot. Auch Lot empfängt sie freundlich, holt sie von der Straße, gibt ihnen zu essen.
Er wahrt also diese heilige Pflicht.
Genau. Aber dann eskaliert die Situation in der Stadt.
Ja, der Text beschreibt ja, wie die Männer der Stadt das Haus umstellen. Jung und alt, und sie fordern Lot auf, seine Gäste herauszugeben mit den Worten: Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen verkehren. Aber warte mal, da war ein Punkt in den Quellen, der mich echt schockiert hat.
Du meinst sein Gegenangebot?
Ja. Lot weigert sich zwar, die Fremden herauszugeben, aber er bietet der Menge stattdessen seine eigenen Töchter an. Das ist absolut entsetzlich.
Das ist eine zutiefst grausame Szene. Absolut. Aber genau dieses Detail belegt laut Christoph etwas Entscheidendes. Lot geht offensichtlich nicht davon aus, dass diese Männer homosexuell orientiert sind.
Ah, okay.
Weil wenn es den Männern um gleichgeschlechtliche Anziehung ginge, würde das Angebot, ihnen stattdessen Frauen zu geben, ja überhaupt keinen Sinn machen.
Stimmt. Wenn es also nicht um sexuelle Anziehung geht, sprechen wir dann hier über etwas, das so der Dynamik ähnelt, die wir heute in Gefängnissen sehen? Oder im Krieg?
Ganz genau.
Wo sexuelle Gewalt gezielt als Waffe eingesetzt wird, um den Feind zu demütigen und zu brechen.
Darauf läuft die Beweisführung hinaus. Die Männer von Sodom planen eine kollektive Gruppenvergewaltigung als aggressive Demütigung gegenüber Fremden. Sie wollen einfach Dominanz demonstrieren. Christoph zieht da einen klaren Schnitt.
Okay.
Ja, die Gewalttat ist gleichgeschlechtlich, aber das ist die einzige Verbindung zur modernen Debatte. Zwischen so einer feindseligen Gruppenvergewaltigung und einer einvernehmlichen Partnerschaft von heute liegen Welten.
Mhm, absolut. Aber ich frage mich dann, wenn es so offensichtlich um Gewalt und Gastfreundschaft geht, woher kommt dann diese fixe Idee mit der Sexualität? Was sagt die Bibel denn explizit darüber, was die Sünde von Sodom war?
Das ist vielleicht der erhellendste Punkt überhaupt. Die Bibel definiert das an anderer Stelle wörtlich. Der Prophet Hesekiel zitiert im Kapitel 16 Gott selbst mit den Worten:
Moment, Gott selbst sagt das.
Ja, quasi. Er sagt: Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Stolz und alles in Fülle und sorglose Ruhe hatte sie, aber dem Ärmen und Elenden halfen sie nicht.
Wow, Hochmut, extremer Überfluss und mangelnde Barmherzigkeit. Das ist die offizielle biblische Definition. Da steht ja kein einziges Wort über Sexualität.
Richtig. Und das zieht sich bis ins Neue Testament durch. Jesus spricht bei Matthäus und Lukas über Sodom und verbindet das explizit mit Ungastlichkeit. Von etwa 20 Erwähnungen Sodoms in der gesamten Bibel spricht nur ein einziger später Text im Judasbrief vage von Unzucht.
Krass. Das wirft ein völlig anderes Licht auf diese Texte. Und das erklärt ja eigentlich auch die zweite große Geschichte in den Quellen, die immer in denselben Topf geworfen wird. Die Tat von Gebea aus dem Richterbuch. Das ist ja fast eine exakte Blaupause von Sodom.
Ganz genau, im 19. Kapitel. Ein Levit und seine Nebenfrau übernachten bei einem alten Mann in Gibea. Und wieder rotten sich Männer zusammen, umstellen das Haus und fordern den fremden Mann, um sich über ihn herzumachen.
Wieder diese Drohung der Vergewaltigung als Instrument der Demütigung. Nur endet es diesmal tödlich. Der Levit stößt seine Frau hinaus, um sich zu retten. Und sie wird von der Menge kollektiv zu Tode vergewaltigt. Das ist echt kaum zu ertragen.
Es sind extrem dunkle Texte. Aber sie verdeutlichen unmissverständlich diese Praxis der Vergewaltigung als Gewaltinstrument im Alten Orient.
Mhm.
Propheten wie Jesaja oder Jeremia nutzen sexuelle Gewalt oft als Metapher für die totale militärische Niederlage einer Stadt. Es geht um Feindschaft, Unterwerfung und Macht, nicht um Liebe.
Okay, also wenn wir diese narrativen Erzählungen abhaken und sehen, das handelt eigentlich von Fremdenfeindlichkeit und Gewaltexzessen, was ist dann mit den Gesetzestexten? Gesetze benutzen ja keine Metaphern. Und im dritten Buch Mose, also Levitikus, stehen ja zwei Verse, die männliche gleichgeschlechtliche Akte ganz explizit verbieten.
Genau, wie meint Levitikus 18 und 20?
Genau. Wie geht Christoph denn damit um?
Das führt uns tief in das sogenannte Heiligkeitsgesetz der Israeliten. Das war ein Regelwerk, das das Volk rituell reinhalten sollte. Man wollte sich von den umliegenden Völkern abgrenzen. Und ja, diese beiden Verse sind die einzigen im gesamten Alten Testament, die männliche gleichgeschlechtliche Akte ansprechen.
Okay, aber wie ordnen wir die heute ein?
Unsere Quellen zitieren hier Textforscher, also Exegeten wie Thomas Hieke und Martin Nissinen. Und die weisen auf einen gewaltigen Stolperstein hin. Den Begriff Homosexualität gab es in der Antike überhaupt nicht.
Okay, das musst du für uns erklären. Die Handlung an sich wird in Levitikus ja sehr deutlich beschrieben. Wie kann das Konzept dann nicht existiert haben?
Hieke sagt, das Wort Homosexualität hier zu verwenden ist anachronistisch. Man stülpt ein modernes Konzept über eine Zeit, die das gar nicht kannte. Man muss historisch sachgemäß von gleichgeschlechtlichem Analverkehr sprechen.
Verstehe.
Die antike Welt kannte gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht als identitätsbezogenes Lebenskonzept. Sexuelle Handlungen wurden nach völlig anderen Kategorien beurteilt. Nach sozialer Funktion, Ehre und Schande. Und vor allem nach der Sicherung von Nachwuchs.
Lass uns da mal kurz in diese antike Lebenswelt eintauchen. Das hilft enorm beim Verständnis. Man befand sich damals in einer extrem strikten patriarchalen Gesellschaftsordnung. Männer hatten die absolute Macht und Frauen standen rechtlich oft auf der Stufe von Kindern oder Sklaven.
Mhm, alles funktionierte über ein klares hierarchisches Gefälle.
Oben und unten. Aktiv und passiv. Dominant und unterworfen.
Exakt. Und Nissinen zeigt auf, dass homoerotische Praktiken im Alten Orient genau durch diese Brille von oben und unten betrachtet wurden. Wenn ein Mann beim Analverkehr die passiv gedachte Rolle einnahm, die ja als weiblich verstanden wurde, dann unterlief er aktiv die männliche Vorherrschaft.
Oh, das ist ein faszinierender Gedanke. Das würde ja bedeuten, man hatte gar keine Angst vor dem Konzept der Liebe zwischen zwei Männern, sondern regelrecht Panik davor, dass ein Mann seinen elitären Macho-Status aufgibt.
Genau. Es ging um die Erhaltung des Patriarchats. Ein Mann, der sich wie eine Frau behandeln ließ, beschämte seine eigene Männlichkeit. Und Männlichkeit bedeutete damals alles. Aber dazu kommt noch ein zweiter, fast noch dramatischerer Aspekt. Wir müssen über das damalige Samenverständnis sprechen.
Oh ja, die Biologie der Antike. Das ist ein Punkt, den wir mit unserem modernen Wissen fast instinktiv übersehen, der aber echt alles verändert.
Man wusste damals schlicht nicht, dass Spermien vom Körper ständig neu produziert werden. Männlicher Samen galt als extrem kostbare, begrenzte und unersetzliche Lebenssubstanz.
Wow, stell dir das mal vor. Du lebst in einem kleinen Nomadenstamm, bist ständig bedroht von Dürren, Krankheiten und Feinden, die dich auslöschen wollen. Und du glaubst fest daran, dass jeder Mann nur eine winzige Menge an Lebenskraft in sich trägt.
Die Panik vor dem Aussterben war allgegenwärtig. Kinderlosigkeit war ein schwerer Fluch. Jeder Mann musste so viele Kinder wie möglich zeugen, um das Überleben des Stammes zu sichern. Diesen Stoff nun beim Analverkehr zu verschwenden, ohne die Chance auf ein Kind, war nicht nur eine private Sünde.
Es war ein direkter Angriff auf das Überleben der gesamten Gemeinschaft.
Richtig, das rückt diese Verbote in ein völlig anderes Licht. Es ging um den nackten Überlebenskampf. Die Exegeten werten diese Verse deshalb als historische Maßnahmen, um den Verlust von dringend benötigtem Nachwuchs zu verhindern.
Warte, da tue ich mich aber trotzdem noch schwer. Ich versetze mich jetzt mal in jemanden hinein, der sehr bibeltreu aufgewachsen ist. Wenn der Text nur mal buchstäblich sagt, diese Handlung sei ein Greuel und darauf steht die Todesstrafe. Wie rechtfertigt Christoph das? Das kann man doch als gläubiger Christ nicht einfach ignorieren, oder?
Das ist das Argument der sogenannten Ausnahmethese. Viele Konservative sagen, wir halten uns heute zwar nicht mehr an alle 613 alten jüdischen Gesetze, aber die schweren moralischen Verbote gelten weiterhin. Aber Christoph zieht hier das Neue Testament heran, speziell das Apostelkonzil im Jahr 49.
Ah, das Treffen in Jerusalem. Petrus, Jakobus, Paulus. Die Kirche wuchs, es kamen viele Nichtjuden dazu. Und die theologische Streitfrage war ja, müssen die heidnischen Christen erst Juden werden und die strengen Gesetze befolgen? Beschneidung, Speisegesetze und so weiter?
Genau. Und das Konzil traf eine revolutionäre Entscheidung. Nein, die alten Gesetze sind für Heidenchristen nicht mehr bindend. Paulus schrieb später im Römerbrief, Christus sei das Ende des Gesetzes. Die frühen Christen haben sich bewusst von dieser wörtlichen Befolgung gelöst.
Das ist ja der Grund, warum Christen heute bedenkenlos Schweinefleisch essen oder Kleidung aus Mischfasern tragen. All das ist in Levitikus eigentlich streng verboten. Christoph argumentiert also, es ist Rosinenpickerei, sich dieses eine Verbot herauszugreifen, aber den Rest zu ignorieren.
Die Inkonsistenz ist frappierend. Nur drei Verse vor dem Verbot über gleichgeschlechtlichen Verkehr, also in Levitikus 18,19, steht das Verbot, während der Menstruation der Frau Sex zu haben. Das wird am Ende auch als Greuel bezeichnet.
Aber keine Kirche würde heute behaupten, das sei eine todeswürdige Sünde.
Eben. Man kann nicht einen einzelnen Vers aus diesem System isolieren, ihn zur zeitlose Universalmoral erklären und den Rest für erledigt halten.
Lass uns bei diesem Wort Greuel bleiben. Auf Hebräisch Tova. Das klingt auf Deutsch so unfassbar massiv, nach etwas abgrundtief Bösem. Wie wurde das damals wirklich verwendet?
Die theologische Forschung zeigt, dass Tova oft gar nicht sittlich Verwerfliches meint, sondern kulturelle Abgrenzung markiert. Ein Beispiel aus Genesis: Es war ein Greuel für Ägypter, mit Hebräern an einem Tisch zu essen.
Also keine universale Wahrheit über Gut und Böse, sondern eher eine kulturelle Grenze. Nach dem Motto, wir machen das anders als unsere Nachbarn.
Exakt. Israel sollte sich kultisch von anderen Völkern unterscheiden. Wenn etwas in Levitikus als Greuel bezeichnet wird, passte es einfach nicht in das rituale Ordnungssystem. Man kann daraus nicht ableiten, dass Gott gleichgeschlechtliche Zuneigung für alle Zeiten verabscheut.
Okay, aber wie erklärt Christoph dann die Todesstrafe? Das vermittelt dem Leser ja das Gefühl maximaler Schwere.
Auch hier müssen wir den historischen Überlebenskampf betrachten. Um die Ordnung in dieser fragilen Gemeinschaft zu wahren, waren die Strafen radikal drakonisch. In fast allen Lebensbereichen.
Ja, wenn man die Quellen liest, das Arbeiten am Sabbat war ein Kapitalverbrechen. Ein Kind, das chronisch nicht gehorcht, sollte gesteinigt werden.
Genau. Die Härte der Strafe bedeutet nicht zwingend, dass moderne Christen die Handlung heute als schwere Sünde betrachten müssen. Wir steinigen ja auch keine Teenager mehr. Und ein wichtiges Detail: Im gesamten Alten Testament gibt es keine einzige Erzählung, in der die Todesstrafe für gleichgeschlechtliche Akte jemals vollstreckt wurde.
Ach, krass.
Ja. Hieke weist darauf hin, dass das drastische Warnungen waren, aber keine modernen juristischen Strafen. Dass sie später für brutale Verfolgungen missbraucht wurden, ist eine tragische historische Entwicklung.
Also, wenn wir das alles mal zusammenfassen, diese vier alttestamentlichen Texte, die so oft als Waffen gegen die LGBTQ-Community eingesetzt wurden, handeln eigentlich von völlig anderen Dingen.
Ja, sie handeln von der Heiligkeit der Gastfreundschaft, sie warnen vor Fremdenfeindlichkeit und davor, sexuelle Gewalt als Waffe zu missbrauchen. Auf gesetzlicher Ebene zeigen sie den Überlebenskampf einer Gesellschaft, die wegen fehlerhaftem biologischem Wissen Angst um ihren Nachwuchs hatte.
Und sie wollten das Patriarchat aufrechterhalten.
Sie sind also kein göttliches Verdammungsurteil über moderne liebevolle Partnerschaften.
Absolut nicht.
Diese Lebenswelten sind mit unserer heutigen Auffassung von Liebe schlicht nicht vergleichbar.
Und unsere theologische Reise ist hier noch nicht zu Ende. In der nächsten Analyse widmen wir uns den neutestamentlichen Texten, speziell Paulus.
Darauf bin ich schon sehr gespannt. Aber bevor wir dich für heute aus diesem Deep Dive entlassen, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Erinnerst du dich an das biologische Missverständnis von vorhin? Die Angst, dass der kostbare Samen zur Neige geht? Diese wissenschaftliche Fehleinschätzung, die eine ganze Gesellschaft geprägt hat.
Genau. Wenn wir heute wissen, dass dieses antike Verständnis faktisch falsch war, wie viele andere soziale oder moralische Regeln, die wir heute als unveränderlich betrachten, basieren vielleicht einfach nur auf einem längst widerlegten wissenschaftlichen Irrtum vergangener Jahrtausende. Wenn das Fundament ein Irrtum war, verändert das vielleicht den Sinn des gesamten Gebäudes. Ein Gedanke, den du gerne mal durchdenken kannst. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.